Universum zu sein, der realisiert, wie sinnlos das Leben ist. Liebe Leute benehmen sich, als wäre die bloße Existenz ein wundervolles Geschenk und übersehen dabei völlig die Tatsache, dass besagte Existenz nichts anderes ist als das Ergebnis eines außergewöhnlichen Unfalls, der vor coolen 13,7 Milliarden Jahren passierte. Ich will ja keine Spielverderberin sein oder so, aber wir sind nun mal alle zu einer begrenzten Anzahl von Umrundungen der Sonne verurteilt, bevor wir endgültig ins Gras beißen und in derselben unendlichen Hölle landen wie Donald Trump und Adolf Hitler. Vielleicht denke ich zu viel nach, aber für das, was wir zwischen jetzt und dann treiben, scheint es sich kaum zu lohnen, aus dem Bett zu steigen. Vielleicht bin ich ja melodramatisch. Ich hasse es nur einfach aufzustehen.
Das ist ein Zitat aus dem Buch Speak Up von
Laura Stephen. Und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, direkt aus dem Auto aufgenommen von Die zwei Verzweifelten mit Daniela
und Kerstin.
Herzlich willkommen. Heute wieder eine Buchbesprechung und dazu wollen wir ein bisschen über das Thema Mobbing, Cybermobbing reden, weil das auch in dem Buch sehr stark thematisiert wird. Ja. Möchtest du kurz erzählen, Daniela, worum es in dem Buch geht?
In dem Buch geht es um eine junge Dame, die gerade auf dem College ist. Sie circa am Ende des Colleges, sie ist so circa 18 Jahre. Sie überlegt sich, wie ihre Karriere nach dem College weitergehen soll. Sie möchte nicht studieren und sie möchte eigentlich Komikerin werden. Und sie hat zwei beste Freunde, einmal den Danny und die...
Fällt mir der Name jetzt auf die Schnelle auch nicht ein. Ich werde einfach einmal suchen, während du weiter erzählst.
Okay.
Aita oder Ashita,
genau.
Oder
Aita. Ja. Und diese beiden sind auf dem College und die liebe unsere Hauptdarstellerin.
Die Izzy,
genau.
O'Neill.
O'Neill, Izzy O'Neill. Die trifft sich auf einer Party mit Burschen aus der Schule und hat da mit einem Sex auf der Parkbank,
auf einer Bank. Genau, im Garten hat sie dann mit jemandem Sex, den sie eigentlich gar nicht so wirklich mag, aber irgendwie ergibt sich das dann so und sie hat dann mit ihm Sex und glaubt eigentlich, dass sie unbeobachtet ist,
ja.
Und hat aber dann am selben Abend auch noch mit einem anderen Jungen, den sie eigentlich ganz gut leiden kann, auch Sex in dem Haus, wo die Party stattfindet.
Ja. Nur mit dem sie Sex auf der Parkbank hatte, der ist zufällig der Sohn eines
Sohn eines Politikers. Ja.
Das wird sich herausstellen, dass das später keine so gute Idee war. Und zusätzlich noch bei diesen ganzen pubertierenden Teenagern, kann man schon fast nicht mehr sagen, wenn sie 18 sind, steht der Danny auch noch auf sie.
Genau, also ihr bester Freund möchte auch etwas von ihr und sie, also das wird zuerst nicht angesprochen, aber sie merkt einfach, er ist anders, er verhält sich ihr gegenüber anders. Ja, und sie merkt schon, okay, da ist irgendwas im Busch, vielleicht möchte er mehr, aber sie kann sich einfach nicht wirklich was vorstellen mit ihm, weil er wie ein Bruder für sie ist. Und ihn stört es natürlich dann schon, dass sie jetzt mit zwei Typen was hatte, weil er natürlich in sie verliebt ist und nicht möchte, dass sie jetzt mit anderen Männern schläft.
Und dann plötzlich wird eine Homepage gegründet. Weißt du noch, wie die hieß?
Die Homepage heißt World Class Whore.
Was? World Class Whore?
Genau.
Okay.
World Class Whore.
Okay. Und da tauchen dann natürlich Fotos von ihr auf, wie sie auf dem Burschen auf der Parkbank sitzt und
Sex hat mit genau. ihm. Also offensichtlich ist sie schon beobachtet worden und ist fotografiert worden, genau. Und auf dieser Homepage ja, sind dann, ist wie eine Art Blog, wo dann Fotos von ihr aufscheinen, wie sie eben Sex mit dem Jungen hat. Sie hat ihm auch ein Nacktfoto von sich geschickt, das wird auch veröffentlicht auf dieser Homepage, ja. zusammen mit seinem Dickpic, das er ihr geschickt hat. Und auf dieser Homepage wird sie halt massiv angegriffen als Hure, als Schlampe, Bitch und so weiter. Und die Leute können halt auch Kommentare auf dieser Homepage schreiben und sie wird halt dort massiv beschimpft. Also es geht ein Shitstorm richtig los und es werden immer wieder Sachen über sie veröffentlicht.
Alle von der Schule wissen von der Homepage Bescheid, alle von der Schule verteilen dann auch noch
Flyer.
Bildkopien.
Genau. Es ist wie ein Flächenbrand quasi, geht diese Homepage viral, muss man eigentlich sagen. Und wie dann die Presse herausfindet, dass dieser eine Junge, mit dem sie Sex auf der Gartenbank hatte, dass das der Sohn eines Senators oder Politikers ist, ist natürlich auch die Presse dann vor ihrem Wohnhaus, vor der Schule, belagert sie, ruft sie an, fragt ihre Freunde und Klassenkameraden aus und bitten um ein Interview. Also sie steht dann schon ziemlich alleine da und versucht das alles aber trotzdem mit Humor zu nehmen. Und man muss wirklich sagen, sie geht dann auch noch in die Schule, obwohl das alles passiert ist, und versucht da drüber zu stehen und sich das nicht so sehr zu Herzen zu nehmen. Aber man merkt, es nagt schon an ihr.
Ja, obwohl sie eigentlich nur Sex hatte, wird sie sofort als Bitch dargestellt und dass sie die Böse ist. Und sogar der Senator, der Vater des Sohns, mit dem sie eben Sex hatte, gibt auch ein öffentliches Statement ab, dass er mit dieser Person nichts zu tun haben will und dass sein Sohn quasi dazu von ihr verführt wurde und dass sein Sohn zum Handkuss kam und dass das eine große Intrige gegen die Familie ist und dass sein Sohn nur gute Absichten hat und dass alles auf dem Mist von ihr gewachsen ist.
Genau, und das Buch endet dann so, dass sie eigentlich versucht, wirklich dagegen anzukämpfen, und zwar dagegen, dass sie jetzt quasi als die Schlampe abgestempelt wird, sondern dass sie eigentlich sich Gleichgesinnte dann sucht und sie so eine Art Protest starten, indem sie eben sagen, ja, dass das eigentlich die sexuellen Handlungen einer 18-Jährigen weder in der Presse noch in den Medien noch im Internet irgendwas zu suchen haben und eigentlich im Grunde niemandem was angeht, was sie macht. Also es ist ein sehr interessantes Buch, vor allem weil es eben das Thema auch so ein bisschen Cybermobbing aufgreift und auch wie unsere Gesellschaft ebenso mit Themen wie Sex, Sexualität umgeht, auch was junge Frauen betrifft.
Und ich habe mir da eben überlegt, welche Sexskandale gab es da? Und wenn man so jetzt die Geschichten anschaut von Bill Clinton und Monica Lewinsky, hat eigentlich auch Monica Lewinsky den Kürzeren gezogen und Bill Clinton hat sich irgendwie gut aus der Affäre gezogen. Und auch Arnold Schwarzenegger hat es geschafft, sich aus der Affäre zu ziehen, obwohl er mit mehreren seiner Haushälterinnen Sex hatte. Und auch bei Boris Becker war das kurzfristiger Skandal, aber die haben es alle überlebt.
Genau, also die Reputation eigentlich dieser Männer hat jetzt nicht schaden, also wurde jetzt nicht beschädigt, sondern sie sind eigentlich noch immer, also Arnold Schwarzenegger ist ja noch immer angesehen, auch in seiner Tätigkeit für den Umweltschutz und so weiter, und auch Bill Clinton verdient Millionen für Auftritte, die er macht, also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sich in irgendeinem Keller verstecken müssten. Anderes bei Monica Lewinsky war es ja wirklich so, dass die ja wirklich untertauchen musste, weil sie so verfolgt wurde und ja auch belästigt wurde teilweise. Ja.
Oder Silvio Berlusconi und Ruby. Die war dort sogar noch minderjährig, wo er mit ihr Sex hatte. Wurde er dafür überhaupt bestraft? Ich denke, er musste kurz...
Ich glaube, er musste Sozialstunden oder so irgendwas, glaube ich, musste er dann leisten oder so irgendwie.
Ja. Man sieht, Männer können sich alles erlauben, Frauen nicht. Ist das aus deiner Sicht fair?
Ist es aus meiner Sicht fair? Ich denke, dass schon ein bisschen ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet und dass eben auch mit so Büchern und so weiter versucht wird, also dass es sich schon ändert, dass es halt jetzt nicht so heißt, wenn du als Mann mit vielen Frauen schläfst, bist du ein Held. Wenn du das als Frau tust, bist du eine Schlampe quasi. Ich glaube, dass da schon so ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Was mich ja interessieren würde, ist, als wir Schule gingen, gab es ja jetzt Cybermobbing, gab es noch nicht, aber Mobbing durchaus war ja auch bei uns in der Schulzeit ein Thema. Hast du da Erfahrungen mitgemacht?
Ja, also jetzt nichts Sexskandalmäßiges, aber ja, Mobbing stand bei uns auch auf der Tagesordnung, wenn man zum Beispiel nicht die Top-Klamotten anhatte oder wenn man vielleicht weiße Socken getragen hat, die nicht mehr so modern waren.
Ist dir das passiert mit den weißen Socken?
Ja, das ist mir passiert, ja. Da bekommt man dann, ja, man merkt, hinter einem wird getuschelt und okay. Ja. Aber das ist auch schnell wieder vergessen.
Ja. Also bei uns in der Schule gab es tatsächlich einen Schulporno.
Cool.
Was ähnlich war, wie das jetzt im Buch passiert ist. Es gab jetzt keine eigene Seite, aber es gab wirklich von einer Schulkollegin von mir, die ein paar Stufen unter mir ging. Ich war damals so 18, 19 und sie dürfte so 15, 16, vielleicht 16, 17 gewesen sein. Sie ist einige Stufen unter mir gegangen. Die hatte mit einem Schüler einer anderen Schule, haben die einen Porno gemacht. Warum? Aus Jux und Tollerei, weil, keine Ahnung, weil sie es lustig fanden oder weil er sie das wollten, das weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, sie haben sich dann getrennt oder so irgendwie und aus Rache hat er dann das Video veröffentlicht. Oder er...
Das ist auch immer ganz nett.
Genau, oder er, glaube ich, war so stolz drauf und hat es dann einem Freund geschickt und der Freund hat es dann irgendwie veröffentlicht. Jedenfalls ging das ähnlich viral, dass das dann wirklich jeder auf unserer Schule kannte, diesen Porno. Er wurde teilweise dann auch auf Schulcomputern gefunden und so weiter. Ich glaube auch bei Lehrern und so. Also es ist wirklich viral gegangen. Und auch natürlich bei der Schule von ihm, wo mein Bruder zur Schule ging, der kannte das natürlich dann auch, ging das auch sehr viral. Und es war wirklich so, sie ist dann auch zur Schule gegangen und ich weiß noch, wir standen in der Pause dann beisammen und sie ist so durch diesen Pausenhof gegangen, auch mit erhobenem Kopf. Aber ich dachte mir damals schon, boah, ich glaube, ich würde im Erdboden versinken, wenn es von mir mit 16 oder 17 einen Porno geben würde und wenn alle diese Menschen hier auf diesem Schulhof, die Lehrer und so weiter, mich möglicherweise erstens nackt gesehen haben und dann, wie ich Sex habe mit einem Jungen.
Ja. Und auch im Buch ist es so, dass der Mathelehrer von Issy anscheinend auch so ein Schwein war und der hat sie dann auch quasi mit den Augen ausgezogen, wo sie wusste, er hat das Video gesehen und er hat sie auch quasi darauf angesprochen und man hat irgendwie gemerkt, dass er schon dirty Hintergrundgedanken hatte.
Genau, also sie schreibt dann im Buch, dass er sie richtig angesehen hat und sie hat bei seinem Blick gewusst, dass er jetzt sie sich quasi nackt vorstellt. Also er hat jetzt dieses Bild richtig im Kopf von ihrem Nacktfoto. Und dann er hat dann auch richtig, man muss fast sagen, eigentlich schon eindeutige Andeutungen gemacht.
Ja.
Das war nichts mehr zweideutig, das war offensichtlich, was er von ihr wollte. Das weiß ich jetzt, also es war bei unserer Schule, glaube ich, nicht so. Es ist dann auch, man muss sagen, es war dann ein riesen Thema und jeder hat darüber gesprochen. Und die Frage ist auch, wie reagiert man als Schule dann? Also bei uns war das dann so, dass wirklich die Schulleitung eben gesagt hat, wenn sie den Porn auf irgendeinem Schulcomputer finden, dann werden die bestraft, die das da irgendwie raufgeladen haben, als dem das versucht so zu unterbinden. Sie ist aber auch nicht von der Schule geflogen. Also nur weil sie diesen Porno gemacht hat, ist sie jetzt nicht von der Schule geflogen. Was ja auch hätte sein können, oder? Das war jetzt im Buch auch nicht der Fall. Da wurde sie jetzt, es wurde zwar auch nichts unternommen, aber sie wurde jetzt auch nicht irgendwie suspendiert oder ist von der Schule geflogen.
Ja, das wäre dann ja doppelt unfair, wenn sie jetzt nicht mal für die Videoveröffentlichung verantwortlich ist und nicht mal die Zustimmung gegeben hat, dass dieses Video veröffentlicht wird, also das Foto von ihr jetzt im Buch. Dafür von der Schule zu fliegen, wäre noch irgendwie das Tüpfelchen am I.
Genau, würde sie dann noch härter treffen. Ja.
Es gibt da auch zurzeit auf, ich denke, es ist Vox oder so, eine Serie, Mütter machen Porno. Hast du von der schon gehört?
Nein.
Ich habe da nur den Anfang gesehen, wo sich Mütter Pornos ansehen.
Aha.
Und weil die haben gerade pubertierende Kinder, also so im Alter zwischen 14 und 17. Und die sagen, Kinder, werden ja durchs Internet aufgeklärt und natürlich nichts geht schneller, als mal ein Porno auf YouPorn anzugucken oder auf diversen anderen Plattformen, Werbung unbezahlt, nicht beauftragt. Und die dachten sich, okay, wir machen jetzt einen Porno, wo die Kinder eben sehen, wie es normalerweise laufen sollte, der Sex, und nicht, dass man Porno-Posen machen muss und fünfmal die Stellung wechseln, um guten Sex zu haben. Und dadurch, dass die ja überhaupt keine Erfahrung haben, ziehen die ihre Erfahrungen aus diversen Online-Videos, die überhaupt nicht der Realität entsprechen. Und es ist nicht die Realität, dass eine Frau von drei Männern gefickt wird. Und die gehen ja dann davon aus, dass das so normal ist. Und ich dachte mir nur, dass bei Mütter machen Porno, da gibt es einen Fehler. Also für mich ist Porno wirklich Porno, wo Frauen diskriminiert werden, aber auch Männer. Also je nachdem, welchen Porno das man sich ansieht. Ich finde das, wo es um Sex geht, also wirklich Sex zu haben, das sind für mich Erotikfilme. Aber bei Pornos denke ich auch eher mehr so an, also jetzt nicht Hardcore, aber da geht schon mehr zur Sache und da geht es nicht mehr um Liebe und um Leidenschaft, sondern da geht es einfach nur um Sex.
Also so, nichts weiter. Genau, Sex. So würde ich das auch bei Pornos, würde ich so auch verstehen. Ja. Da geht es eben um Sex und jetzt nicht
keine Liebe, keine Zärtlichkeit.
Genau, also da geht es eigentlich um den Akt selbst,
genau.
Und der wird halt mitgefilmt aus verschiedensten Perspektiven, mal näher, mal weniger nah. Porno hat halt immer auch dann so diesen Beigeschmack, man weiß halt dann nie, tja, wie sind so die Arbeitsbedingungen der Menschen, die in dem Porno mitwirken, ja, wie freiwillig ist das dann oft und keine Ahnung. Also das spielt ja dann auch immer, ich finde, das hängt dann auch immer so beim Porno mit, dass man nicht weiß,
genau, wie freiwillig machen die das.
Ist das jetzt schon der 25. Porno an dem Tag? Und ja, und wie du sagst, es ist halt für beide Seiten dann oft auch diskriminierend und entspricht dann auch nicht der Realität. Ja.
Und ich denke mir immer nur, da gibt es Pornodarsteller, die werden nicht gemobbt dafür, dass sie Pornodarstellerinnen sind oder Darsteller und dass sie sich nackt im Fernsehen zeigen. Und jeder, der nicht Pornodarsteller vom Beruf ist, für den wird dann ein Riesenskandal gemacht, wenn man von dem mal die Brüste oder so irgendwie online sieht. Also man muss anscheinend, wenn man mal ein Nacktfoto veröffentlicht hat, in die Pornoszene abdriften, dann ist es was ganz Normales und dann interessiert es auch niemanden mehr. Dann kann es auch kein Skandal werden, weil macht das ja beruflich. Und Und das finde ich dann auch so merkwürdig. Und das Schlimme ist, wir tun es doch alle. Manche haben mehr, manche haben weniger Sex, aber wir tun es doch alle, oder? Und dann gibt es 2, 3, die beim Sex irgendwie aufgezeichnet werden oder wo einfach nur Fotos gemacht werden. Und die werden dann einfach so ganz in der Presse vollkommen ausgeschlachtet.
Ja, aber ich finde schon, also ich persönlich möchte jetzt auch nicht beim Sex gefilmt werden und dass das dann irgendwie veröffentlicht wird, weil ich denke mir, Sex ist halt schon sehr was Intimes.
Ja.
Und also ich weiß nicht, wenn ich da gefilmt werden würde, ob ich mich da so gehen lassen könnte.
Ja, also ich bin sowieso gegen jegliche Nacktfotos, Sexaufzeichnungen oder sonst was, weil das immer auf einen zurückfallen kann. Aber es gab wirklich noch nie jemanden, der einen Sexskandal hatte und sagte, Leute, was ist daran jetzt verwerflich? Ihr tut es doch alle. Was ist daran jetzt so schlimm, dass ich auf dem geritten bin? Denn diese Stellung hattet ihr sicher auch schon mal alle, oder?
Ja, nur filmen tut, glaube ich, nicht jeder, oder?
Ja, das stimmt schon. Nur das wird irgendwie so ausgeschlachtet. Oh mein Gott, die hatte Sex mit dem. Ja, zeigt mir einen, der so unschuldig ist und so unschuldigen Sex hat und noch nie irgendwie eine Affäre hatte oder Schlimmeres, dass das in der Presse so ausgeschlachtet werden muss. So, Sex ist Sex. Ich meine, wenn man Hardcore-Porno aufnimmt, okay, dann könnte man drüber lästern, was der oder diejenige alles mit sich machen lässt und was die alles da treiben. Aber sogar Paris Hilton hatte ein Sexvideo online.
Oder Kim Kardashian ist ja auch berühmt geworden mit ihrem Sexvideo.
Die haben es irgendwie überlebt.
Genau, also offensichtlich kann Sexvideo auch dazu bringen, die Karriere ein bisschen zu boosten, scheint so. Also bei Paris Hilton und Kim Kardashian hat es offensichtlich funktioniert, ja. Also Sex ist schon noch, da finde ich, sehr stark ein Tabuthema. Und es ist halt dann immer auch so, wie freiwillig wird dann sowas veröffentlicht. Also wenn es eine private Aufnahme ist, die man zu dem Zweck gemacht hat, dass sie eben privat ist, und dann wird irgendwie das Telefon gehackt oder man hat auch Bilder von sich gemacht, nackt, wie das auch einigen Stars passiert ist, das ist, glaube ich, jetzt schon ein paar Jahre her, wo dann das Telefon gehackt wurde und dann diese Bilder veröffentlicht wurden. Also das kann ich verstehen, dass es da einen riesen Aufschrei gibt, weil etwas, was eigentlich für private Zwecke verwendet wurde und gedreht wurde, schon dann auf einmal in die Öffentlichkeit gezerrt wird und dass dann Leute sehen, die das eigentlich nichts angeht.
Die schmuddeligen Gespräche zwischen Prinz Charles und Camilla. Damals, wo sie noch nicht verheiratet waren.
Genau, wo er irgendwie gewünscht hätte, er wäre das OB von Camilla.
Der Tampon,
genau, ja.
Oder kennst du den Film Sextape mit
ja,
Cameron
genau.
Diaz? Fand ich cool.
Ja, also fand ich auch lustig, ja.
Und dort haben sie wirklich alle 6 Seiten aufgezählt, die es damals im Internet zu sehen gab.
Vielleicht, wenn wir auf das Thema Mobbing zurückkommen, glaubst du, dass vor allem so das Internet und auch die sozialen Medien, dass das dieses Thema, also es gab ja Mobbing auch schon zu unserer Zeit, aber ich glaube natürlich, diese sozialen Medien haben das Ganze ein bisschen vielleicht öffentlicher gemacht oder auch intensiver, glaubst du das auch?
Ja, sie haben das verschärft und sie haben es öffentlicher gemacht. Früher war es jetzt zum Beispiel in der Klasse oder an der Schule, aber man hatte dann meist zu Hause noch irgendwie andere Freunde, Nachbarskinder, die auf andere Schulen gingen, wo man sich davon irgendwie entfernen konnte oder die nichts davon wussten, dass man gemobbt wird. Ja, man hatte zumindest noch ein paar Verbündete, wo man selbst sein konnte und wo man einfach von dem Mobbing abschalten konnte. Aber jetzt, wo es im Internet jeder mit jedem verlinkt ist und jeder jeden anschauen kann, und da hat man dann niemanden mehr, der es nicht gesehen hätte oder der nicht gelesen hätte, wie man gemobbt wird, und das ist dann schon schwierig.
Ja, die Reichweite ist eine ganz andere, und ja, wenn man, wie du sagst, also man ist dann gemobbt worden in der Schule oder von einer bestimmten Gruppe, und dann zu Hause war es vorbei, und so nimmt man es jetzt eigentlich mit nach Hause, weil man halt dann sieht auf den sozialen Medien, und es schaukelt sich ja dann hoch, und es ist schon auch das Thema dieser Anonymität ein bisschen, in jemanden ins Gesicht zu sagen, du, ich finde dich blöd, oder den zu mobben ist wahrscheinlich dann auch was anderes, wenn ich unter ein Bild irgendein fieses, gemeines Kommentar schreibe. Oder eine Seite ins Internet stelle, wo ich irgendjemanden verhöhne.
Vor allem, weil das dann auch alle lesen können. Und dann gibt es meistens immer noch so die Mobbing-Anhänger. Einer beginnt und die anderen sehen, okay, der mobbt, ich mobbe mit. Mhm. Und das blieb also zu unseren Zeiten, wo es wirklich nur Handys gab und noch nicht so soziale Medien wie Instagram und so, da blieb das ein bisschen aus. Da hatte man das zu zweit. Also da gab es einen, der mochte einen nicht. Okay, der hat einem das persönlich vielleicht irgendwie mitgeteilt oder hinter einem getuschelt, dass man es mitgekriegt hat. Aber es war viel, viel anonymer.
Und findest du, das ist die Lösung, das zu verhindern, dass man Kindern oder Jugendlichen erst ab einem gewissen Alter sagt, okay, ihr bekommt ein Handy? Oder meinst du, ist es besser, wenn die früher schon mit den ganzen Dingen in Kontakt sind, um damit auch umgehen zu können?
Ich finde, es ist die Aufgabe der Eltern, Kindern, sobald sie ein Handy haben, egal jetzt in welchem Alter, denen zu sagen, wie man mit sozialen Medien umgeht, was man mit dem Handy machen kann, was man mit dem Handy verursachen kann. Und es geht ja manchmal bis dahin, dass sich auch Kinder ermorden, dass sie Selbstmord begehen, weil sie einfach keinen Ausweg mehr wissen, weil sie andauernd von irgendwelchen E-Mails und Postings bombardiert werden, wie bitchy jemand eben ist. Und das ist dann eben sehr, sehr schwer. Und deshalb sehe ich das in der Verantwortung der Eltern, dass die ihren Kindern das beibringen, das sowas nicht zu machen.
Wie findest du, wie sollte man auf so Mobbing reagieren? Ja. Als Elternteil zum Beispiel.
Man sollte sich einmischen als Elternteil und seinem Kind beibringen, dass es einen Fehler gemacht hat. Und dass es...
Wenn es mobbt quasi.
Genau, wenn es mobbt. Wenn es mobbt. Und dass es sich entschuldigt und dass man eben dem Kind auch sagt, dass man so nicht umgeht und dass so jemand in der Gesellschaft nicht akzeptiert wird. Und diejenigen, die gemobbt werden, die sollten Hilfe bekommen, die sollten Unterstützung bekommen. Und ja, vielleicht, es ist eben schwierig, die brauchen Unterstützung aus ihren Reihen. Wenn jetzt die Lehrer dafür einstehen, dann ist es wieder so merkwürdig. Man wird nicht aus den eigenen Reihen beschützt, sondern wieder von irgendeiner Erziehungsperson oder von irgendeiner, ja, weißt du, was ich meine? Wenn man jetzt von den Eltern, von den Lehrern in der Schule verteidigt wurde, hat man sich auch ein bisschen geschämt, oder? Dass die Lehrer für einen einstehen.
Genau, also so vor allem in einem gewissen Alter ist es ja uncool, wenn die Erwachsenen dann irgendwie eingreifen oder für einen einstehen, wie du sagst. Und genau, man wird dann vielleicht nur noch weiter gemobbt. Ja. Aber es bedeutet ja auch, wenn ich jetzt als Erwachsener, um das mitzukriegen, meinst du, muss ich dann auch befreundet sein mit meinen Kindern und auf den sozialen Medien aktiv sein, damit ich das als Elternteil auch mitkriege?
Ja, ich denke, man sollte auch auf den sozialen Medien als Elternteil mit den Kindern befreundet sein.
Also quasi spionierst du dann deine Kinder aus.
Spionage würde ich das jetzt nicht nennen, aber generell sind ja Eltern heutzutage auch schon auf Instagram. Und wenn sich Kinder dann mit den Eltern verlinken, okay, aber ich kann ja auch mein Kind, ich kann ja immer wieder mal auf das Profil meines Kindes schauen.
Also glaubst du, dass dein Kind mit dir über Instagram befreundet sein möchte?
Möglicherweise schon. Deines nicht?
Ich bin mir nicht sicher. Aber was wir ganz vergessen haben zu fragen am Beginn des Podcasts, woran bist du diese Woche verzweifelt, Daniela?
Na Kerstin, woran sind wir diese Woche beide verzweifelt?
Wir sind gerade beide eben verzweifelt.
Am Navi. Das Navi, das uns in Falschrichtungen führt, Umleitungen, die nicht angezeigt werden, die plötzlich auf der Straße auftauchen und wo man dann umnavigieren muss und das Navi sich denkt, was ist das für ein bescheuerter Autofahrer?
Weil Google hat auch nicht immer recht, oder?
Nein, Google hat nicht immer recht.
Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt, glaube ich, auf dem richtigen Weg, dort, wo wir hinwollen.
Möglicherweise.
Wir werden sehen.
Außer das Navi überlegt es sich wieder anders. Ist es nicht merkwürdig, dass man so sehr von seinem Navi abhängig ist, dass es einem dorthin führt, wo es will und nicht, wo man selbst hin will?
Und wenn es sagt, biegen Sie rechts ab, dass man rechts abbiegt, obwohl da nichts ist zum Abbiegen?
Ja, man darf nicht immer drauf hören.
Man muss auch ein bisschen auf sich selbst vertrauen, oder?
Ja, und 2-3 Straßenschilder beachten. Denn manchmal führt einen das Navi dorthin, wo man sich denkt, komisch, ich habe zu diesem Punkt, wo ich hin will, noch kein Straßenschild gesehen. Und das Navi leitet einen zielsicher dann doch in die falsche Richtung.
Und man folgt ganz einfach.
Ja, und dann muss man kilometerweit Umwege fahren, weil man dem Navi zu sehr vertraut hat, als man dachte, ich muss hier doch links, nicht rechts. Aber okay.
Aber okay, für uns beiden ist, glaube ich, ist alles gut geworden.
Ja, deshalb muss der Tank immer voll sein.
Genau.
Für solche Fälle.
Deswegen muss man Umwege immer einkalkulieren.
Ja. Und vielleicht kommen wir heute noch irgendwann an, dort, wo wir ankommen wollen.
Um dann wieder nach Hause zu fahren.
Ja. Weil es zu spät ist. Bleibt uns quasi nur noch zu sagen,
bleibt verzweifelt, alles wird gut.